3 Südtirol, Forum Zeitgeschichte.
Wir grüßen Sie. Sie hören Forum Zeitgeschichte, heute mit dem Zeithistoriker Professor Rolf Steininger. Die Spannungen zwischen China, Taiwan und den USA bestimmen seit Jahrzehnten die geopolitische Lage im Indopazifik. In seinem Buch »Taiwan, China und die USA« blickt der Historiker Rolf Steininger zurück auf die Wurzeln dieses Konflikts von der chinesischen Bürgerkriegszeit über die amerikanische Außenpolitik bis zur fragilen Gegenwart. Im ersten von zwei Teilen heute erhalten wir einen historischen Überblick über Machtwechsel, Ideologien und diplomatische Widersprüche.
Seit 1950 gibt es den Konflikt zwischen den USA und der Volksrepublik China um Taiwan. Jener Insel, die ca. 160 Kilometer östlich vom chinesischen Festland liegt, etwa halb so groß wie Bayern ist und zur größten Krise im 21. Jahrhundert werden kann. Warum das so ist, ist Thema dieser und der nächsten Sendung. Taiwan, von den Portugiesen Formosa genannt, gehörte seit 1683 zum chinesischen Kaiserreich. 1895 musste China die Insel allerdings nach einem verlorenen Krieg gegen Japan an das japanische Kaiserreich abtreten. Japan wurde damals die vorherrschende Macht in jener Region Asiens, machte 1910 auch Korea zu seiner Kolonie, besetzte 1931 die Mandschurei, eroberte ab 1937 weitere Teile Chinas und überfiel 1941 den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor auf Hawaii. Das war allerdings der Anfang vom Ende. Nach der Kapitulation Japans 1945 fiel auch Taiwan an China zurück. Wenig später flammte in China der bereits 1927 begonnene Bürgerkrieg zwischen dem Nationalisten Chiang Kai-shek und dem Kommunisten Mao Zedong wieder auf, der durch den Krieg gegen die Japaner nur unterbrochen worden war. 1949 löste sich die Chiang-Truppe auf. Chiang flüchtete mit den Resten seiner Leute nach Taiwan, fest entschlossen, eines Tages wieder aufs Festland zurückzukehren. Am 1. Oktober 1949 verkündete Mao in Peking den Sieg der Kommunisten und proklamierte die Gründung der Volksrepublik China. Sein nächstes Ziel lautete Taiwan. Widerstand war kaum zu erwarten, zumal am 5. Januar 1950 US-Präsident Truman öffentlich das Desinteresse der USA an dieser Insel erklärte. Truman wörtlich: Wir wünschen keine Sonderrechte, keine Privilegien und beabsichtigen auch nicht, dort Militärbasen zu errichten. Der Ausbruch des Koreakrieges im Juni 1950 endete so ziemlich alles, auch für Taiwan. Trumans Feststellung vom 5. Januar galt nicht mehr. Jetzt erklärte er, die Besetzung Formosas durch kommunistische Streitkräfte wäre eine direkte Gefahr für die Sicherheit des pazifischen Raums und die amerikanischen Streitkräfte. Im Kampf gegen die Kommunisten wurde Taiwan von nun an für die USA zu einer Art unsinkbarer Flugzeugträger. Chiangs Republic of China, also Taiwan, blieb für viele die rechtmäßige Vertretung Chinas, war Mitglied der UNO und stand unter dem Schutz der USA. Peking betrachtete allerdings Taiwan von Anfang an als, wie es meinte, abtrünnige Provinz. Erst mit der Wiedervereinigung würde die Revolution im Verständnis der Kommunisten vollendet sein. Peking würde diesen Anspruch nie aufgeben. Es folgte eine Krise nach der anderen. Mehrmals stand Washington dabei kurz vor dem Einsatz der Atombombe. Die erste Krise begann am 11. August 1954, als Chinas Ministerpräsident Chu Enlai öffentlich erklärte, Formosa müsse befreit werden. Wenig später eröffneten Maos Küstenbatterien das Feuer auf die nur etwa 16 Kilometer vom Festland entfernten Inseln Quy Mỏi und Matsu. Mao wollte offensichtlich die USA testen. Deren Stabschefs empfahlen sofort den Einsatz von Atombomben gegen die chinesischen Basen auf dem Festland. Präsident Dwight D. Eisenhower zögerte. Auf Drängen des republikanischen Mehrheitsführers im Senat, William Noland, wurde dann am 2. Dezember 1954 allerdings ein Verteidigungsabkommen zwischen den USA und der Republic of China, das heißt Taiwan, abgeschlossen. Es garantierte die Sicherheit Taiwans, wobei weder Chiang noch Mao wussten, ob die USA im Ernstfall, das heißt bei einer chinesischen Invasion der Insel, auch eingreifen würden. Das war der Beginn der später so formulierten strategischen Zweideutigkeit, der Strategic Ambiguity. Im Januar 1955 erteilte Eisenhower dann drei Flugzeugträgern in Pearl Harbor den Befehl, zur 7. US-Flotte zu stoßen. Gleichzeitig sollten sämtliche vorhandenen Kriegsschiffe im Pazifik in Richtung Taiwan fahren. Eisenhower: Ich habe mich entschlossen, die chinesischen Kommunisten nicht mit Mord in der chinesischen See davonkommen zu lassen. Ich werde auch nicht still rumsitzen und den Kommunisten erlauben, mit ihren Vorbereitungen auf dem Festland für die Invasion Taiwans weiterzumachen. In der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am 10. März zeigte US-Außenminister Dulles das zukünftige Szenario auf. Dulles: Ich bin absolut davon überzeugt, dass die chinesischen Kommunisten Formosa erobern wollen. Bei der Verteidigung von Quemoy und Matsu müssen Atomwaffen als einzige erfolgreiche Waffe gegen das chinesische Festland und insbesondere gegen die Flugplätze eingesetzt werden. Wir müssen im Übrigen die Öffentlichkeit auf den Einsatz von Atomwaffen entsprechend vorbereiten. Der Vorsitzende der Stabschefs, Admiral Radford, bestätigte: Radford: Der Einsatz von Atomwaffen ist notwendig, denn mit konventionellen Waffen können wir das Problem im Fernen Osten nicht lösen. Eisenhower widersprach nicht. Am 21. März machte Dulles die Lage öffentlich und wurde deutlicher. Sollte es in der Formosa-Straße zum Krieg kommen, werden die USA Atomwaffen einsetzen. Auf einer Pressekonferenz am nächsten Tag wurde Eisenhower um Klärung gebeten. Seine Antwort war genauso deutlich. Atomwaffen können genauso eingesetzt werden wie konventionelle Waffen. Alexander Wiley, der republikanische Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Senats, ergänzte: Entweder wir verteidigen die USA in der Formosa-Straße, und zwar jetzt, oder aber wir müssen die USA später in der Bucht von San Francisco verteidigen. Ähnlich sah das der Vier-Sterne-General James Van Fleet. Van Fleet war von 1951 bis 1953 Oberbefehlshaber der 8. US-Armee in Korea gewesen, war zwar im Frühjahr 1953 aus dem Militärdienst ausgeschieden, Eisenhower hatte ihn aber 1954 im Rang eines Botschafters als seinen Sonderbeauftragten zur Erkundung der Lage nach Asien geschickt. Dessen Empfehlung war eindeutig: Sofort US-Truppen auf Quemoy und Matsu stationieren. Würden die Chinesen die Insel weiter bombardieren, sollte der Präsident mit Atomwaffen antworten und das ganze Unternehmen der Roten beenden. Außenminister Dulles ergänzte: Die chinesischen Kommunisten sind eine akute, drohende Gefahr, schwindlig vor Erfolg, gefährlicher als die Russen und genauso fanatisch wie Hitler. Wegen der kleinen Inseln Quemoy und Matsu wollte Eisenhower allerdings keinen Krieg mit China, schon gar kein Atomkrieg. In einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am 1. April nannte er die Gründe. Keiner der Verbündeten der USA wird die USA unterstützen. Die öffentliche Meinung in den USA wird gespalten und die Auswirkungen auf die Wirtschaft katastrophal sein. Und er legte dann folgenden Plan zur Entschärfung der Krise vor: Abzug der 58.000 Chang-Truppen aus Quemoy und 15.000 Arten dazu, Eisenhower: viel zu viele Soldaten für so kleine Inseln. Es darf da kein zweites DNB in Fu geben, wo, zur Erinnerung, ein Jahr zuvor die Franzosen gegen Hanois Kommunisten eine katastrophale Niederlage erlitten hatten. Die Inseln, so Eisenhower weiter, sollen Außenposten und keine Festungen sein. Als Gegenleistung bot der Chang zur Verteidigung Taiwans die Stationierung von einer Division US Marines und zusätzliche Einheiten der Air Force an und die Blockade von Chinas Küste auf einer Länge von 800 Kilometern, bis Peking öffentlich auf den Einsatz von Gewalt gegen Taiwan verzichte. Er wies noch einmal auf das Grundproblem hin. Wenn wir die Inseln erfolgreich verteidigen wollen, müssen wir das chinesische Festland angreifen und Atomwaffen einsetzen, was wir wahrscheinlich auch tun werden, um Erfolg zu haben. Im Land wird die öffentliche Meinung gespalten werden. Und wenn aus diesem regionalen Konflikt ein globaler Konflikt wird, wird es ein Kampf um Leben und Tod. Und wir werden in der Weltöffentlichkeit isoliert dastehen. Dulles war nicht überzeugt. Chang lehnte ebenfalls ab. Er misstraute den Amerikanern. In sein Tagebuch notierte er, die Amerikaner halten sich nicht an ihre Zusagen. Sie sind naiv und Ignoranten. Er wollte auch keine weiteren US-Marines auf der Insel, sondern eine Sicherheitsverpflichtung der Amerikaner für Quemoy und Matsu. Eisenhower war mehr als enttäuscht und konnte nur feststellen, man habe nach wie vor ein Problem. Also blieb die Drohung mit der Atombombe. Das war allerdings auch ein Problem für Mao, obwohl er öffentlich erklärt hatte, dass sich China von der atomaren Erpressung der USA nicht einschüchtern lasse. Die vorläufige Lösung kam am 23. April. Auf der ersten asiatisch-afrikanischen Konferenz in Bandung kündigte Chuen Lai das Ende des Bombardements von Quemoy und Matsu an und schlug Gespräche zwischen den USA und seinem Land auf Botschafterebene vor. Chu: Das chinesische Volk will keinen Krieg mit den USA. Wenig später endete das Bombardement. Dulles war überzeugt, dass die entschlossene Haltung der USA China zu dieser Wendung gezwungen habe. Wichtiger war allerdings wohl die Haltung Moskaus. Im Frühjahr, Sommer 1955, kam nämlich Bewegung in die internationale Politik. Einige sprachen vom Ende des Kalten Krieges. Zum ersten Mal seit 1945 war eine Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs geplant. Der Anstoß kam aus Moskau. Am 15. Mai erhielt Österreich seinen Staatsvertrag. Im Juli fand die Konferenz in Genf in völlig entspannter Atmosphäre statt. Die Sowjets zeigten sich von einer völlig neuen Seite. Der vielzitierte Geist von Genf wehte über die politische Bühne mit Auswirkungen auf Europa und Asien. Eine Taiwan-Krise war unter diesen Umständen für Moskau unerwünscht. Gab es außer dem Argument, die USA zu testen, möglicherweise noch andere Motive für Maos Aktion? War es eine Machtdemonstration, um Chang von der viel zitierten Ein-China-Version zu überzeugen? Oder wollte Mao die atomare Krise so weit auf die Spitze treiben, dass Moskau Peking am Ende beim Bau einer Atombombe unterstützen musste? Wie dem auch sei, die ersten amerikanisch-chinesischen Gespräche fanden in Warschau statt und endeten schon bald in einer Sackgasse. Grund dafür waren die unterschiedlichen Vorstellungen der beiden Seiten. Es ging um die Stellung Chinas in der UNO und um den Status Taiwans. Würden Washington und Peking in wichtigen Fragen eine Einigung erzielen, dann, so deutete der Vertreter Chinas an, werde die Volksrepublik die Versicherung abgeben, eine Vereinigung mit Taiwan nur mit friedlichen Mitteln durchzuführen. Dulles bestand auf einer offiziellen Gewaltverzichtserklärung, was China ablehnte. Im Gegenzug lehnte Dulles den Vorschlag gegenseitiger Journalistenbesuche ab. 1957 beendete China die Gespräche. Taiwan aber war und blieb ein Problem und sollte es auch bleiben.
Sie hören Forum Zeitgeschichte. Taiwan, eine kleine Insel mit großer Bedeutung. Zwischen China, den USA und Taiwan zieht sich ein Konflikt, dessen Wurzeln tief ins 20. Jahrhundert reichen, vom chinesischen Bürgerkrieg über den Kalten Krieg bis zur heutigen Großmachtkonkurrenz. Professor Rolf Steininger hat diese Geschichte in seinem Buch Taiwan, China und die USA aufgearbeitet. Heute spricht er im Forum Zeitgeschichte über die historischen Weichenstellungen, die diesen Konflikt bis heute prägen.
Entgegen Eisenhowers Vorstellungen baute Chang die zwei Inseln, also Chimol und Matsu, zu Festungen aus und stationierte dort ein Drittel seiner Armee, 100.000 Mann. Washington gefiel das zwar nicht, wurde aber dadurch in Zugzwang gebracht, öffentlich die Bereitschaft zur Verteidigung dieser Inseln zu demonstrieren, die man jetzt massiv aufrüstete. Im August 1958 reagierte Mao erneut. Chimoy und Matsu wurden unter massives Artilleriefeuer genommen, Versorgungsboote blockiert und ihre, wie es hieß, Befreiung angekündigt. Unmittelbar nach Beginn der Aktion erklärte Eisenhower die Unterstützung Taiwans durch die USA und ordnete entsprechende militärische Maßnahmen an. Es wurde eine Demonstration der Stärke. 6 Flugzeugträger, 40 Zerstörer, 3 schwere Kreuzer und 20 andere Kriegsschiffe wurden in Richtung Taiwan in Marsch gesetzt. Das Strategic Air Command versetzte seine B-47-Bomber auf Guam in Alarmbereitschaft. Die US Air Force stattete Changs Air Force mit modernsten Sidewinder-Abwehrraketen aus. Und dann, am 28. August, forderte Radio Peking den Oberbefehlshaber der Streitkräfte auf der Insel Chimoy zur Kapitulation auf und kündigte die Befreiung der übrigen Insel an. Wenn das geschieht, so Eisenhower am nächsten Tag, werde ich den Einsatz von taktischen Atomwaffen zur Zerstörung der kommunistischen Flugplätze erteilen. Die Stabschefs waren schon weiter und nannten weitere Ziele für einen solchen Einsatz. Die Städte Shanghai, Guangzhou, Nanjing und Kanton. Am 4. September forderte Dulles diesen Einsatz. Eisenhower widersprach. Darauf Dulles: Ich dachte, wir seien uns im Klaren und einig über das Risiko und die politischen und psychologischen Gefahren beim Einsatz dieser Waffen gewesen, als wir unsere Streitkräfte damit ausstatteten. Wir haben unsere Verteidigung auf den Einsatz von Atomwaffen ausgerichtet, wenn es darauf ankommt. Wenn wir sie dann nicht mit Blick auf die negative Weltmeinung einsetzen müssen, dann müssen wir auch unsere Strategie überdenken. Falls Atomwaffen eingesetzt würden, befürchtete Eisenhower, dass die Chinesen mit sowjetischen Atomwaffen gegen Formosa vorgehen würden. Angesichts dieser Sachlage verweigerte er die Zustimmung zum Atomwaffeneinsatz. Am 6. September deutete Chu überraschend Gesprächsbereitschaft an. Dulles war misstrauisch und reagierte gemeinsam mit den Stabschefs mit einer Verschärfung der Lage. Deren Vorsitzender Admiral Nathan Twining schlug vor, dem Kommandanten der 7. US-Flotte völlige Handlungsfreiheit beim Einsatz von Atomwaffen gegen das chinesische Festland zu erteilen. Eisenhower lehnte ab. Ein solcher Angriff kann nur nach meiner Zustimmung erfolgen. Wenig später ruderte Twining zurück. Die Inseln könnten ja nicht verteidigt werden und seien für die Verteidigung Taiwans wahrscheinlich auch nicht wichtig. Am selben Tag, von der 11. September, ging es im Oval Office im Weißen Haus um ein grundsätzliches Problem, das Eisenhowers neuer nationaler Sicherheitsberater Gordon Gray ansprach. Gray war ein ehemaliger Militärhauptmann, unter Präsident Truman Vize-Verteidigungsminister und von 1950 bis 1955 Präsident der University of North Carolina gewesen. Er wusste also, wovon er sprach, und stellte folgende Frage: Wie lange können wir Chang noch in dem Glauben lassen, dass die USA ihn bei der Rückeroberung Chinas militärisch unterstützen würden? Denn ich glaube, das ist keine vernünftige Möglichkeit. Eisenhowers Antwort ist interessant. Eisenhower: Chang hofft, dass das kommunistische System von innen heraus zerfällt und er bei dem dann entstehenden Chaos das Land mit Hilfe der Amerikaner übernehmen kann. Ich halte das für möglich. Und solange es diese Möglichkeit gibt, ist es wichtig, Changs Moral und die seiner Landsleute aufrechterhalten. Ebenfalls am 11. September, die Inseln wurden weiter mit Trommelfeuer belegt und blockiert, sprach Eisenhower im Fernsehen zur Nation. Er verwies auf die Verpflichtung der USA im Abkommen mit Taiwan und betonte dann, angesichts einer bewaffneten Aggression wird es keinen Rückzug geben. Es wird auch kein Appeasement geben. Und ich glaube, es wird auch keinen Krieg geben. Ende September begannen dann in Warschau Botschaftergespräche zwischen USA und China. Dulles berichtete, sie liefen erfolglos. Er wollte das Problem nach wie vor militärisch lösen, musste sich aber von Eisenhower sagen lassen, 2/3 der Weltbevölkerung und die Hälfte der Amerikaner sind gegen einen solchen Kurs. Und keiner der NATO-Verbündeten ist bereit, die USA bei der Verteidigung der beiden Inseln zu unterstützen. Verteidigungsminister McElroy empfahl einen anderen Weg aus dem Dilemma, die Ermordung Changs. Eisenhower lehnte ab und schlug stattdessen vor, Chang einige Landungsboote und damit das Gefühl zu geben, er könne aufs Festland zurückkehren, während er gleichzeitig die Masse seiner Soldaten von den Inseln abziehen müsse. Als Dulles Chang diesen Vorschlag überbrachte, lehnte er zwar ab, erklärte aber öffentlich, dass bei der Wiederherstellung der Freiheit auf dem Festland möglicherweise keine Gewalt erforderlich sei. Und als die Kommunisten ein Bombardement der Insel an ungeraden Tagen ankündigten, meinte Eisenhower eher spöttisch, das wird ja dann ja wohl eine komische Oper werden, eine Gilbert and Sullivan War. Die Krise endete am 6. Oktober, als Chinas Verteidigungsminister das Ende des Bombardements ankündigte und Verhandlungen vorschlug. Er verwies auf die Gespräche in Warschau, wo beide Seiten dann allerdings auf ihren Positionen bestanden. Peking forderte den Rückzug der amerikanischen Truppen aus Taiwan, Washington von China den Gewaltverzicht mit Blick auf Taiwan. Die Gespräche endeten erfolglos. Die nächsten Jahre beharrten beide Seiten auf ihren Positionen. Was waren möglicherweise die Motive von Mao für das Auslösen dieser neuen Krise? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Vieles bleibt wie bei der ersten Krise Spekulation. Sicher war es wie bei der ersten Krise ein Test, um herauszufinden, wie weit die USA bei der Verteidigung der Insel gehen würden. Überliefert ist folgende Äußerung von Mao, er habe den Amerikanern eine Lektion erteilen wollen. Die hätten im Nahen Osten ein Feuer entfacht und wir haben eines im Fernen Osten entfacht. Mit dem Feuer im Nahen Osten hatte er die Aktion der USA im Libanon gemeint. Dort waren im Juli des Jahres auf Versuchen des Staatspräsidenten des Libanons US-Marines gelandet. Den Grund dafür hatte Eisenhower intern so formuliert. Für mich ist klar, dass wir handeln müssen oder ganz aus dem Nahen Osten rausgehen. Dieses Gebiet durch Nichtstun zu verlieren, wäre noch schlimmer als der Verlust Chinas an die Kommunisten. Die Sowjetunion hatte zwar auch protestiert, aber aus der Sicht von Mao offensichtlich zu zurückhaltend. Es war China demnach vorbehalten, die richtige Antwort zu geben und die USA zu Gesprächen zu zwingen, wie Mao formulierte. Ging es also weniger darum, die Supermacht USA herauszufordern, als die Sowjetunion auf ihre Bündnistreue im Falle eines Krieges zu testen? Der Test wurde zumindest bestanden. Khrushchev drohte nämlich mit dem Einsatz der Atombombe, sollten die USA solche Waffen gegen China einsetzen. Henry Kissinger, nationaler Sicherheitsberater und Außenminister unter Präsident Nixon, sah 2011 in seinem Buch über China das alles überragende Motiv in Maos Wunsch, in der großen Politik mitzumischen. Kissinger bewunderte Mao als den großen Strategen, der die Amerikaner und vor allen Dingen Khrushchev naiv aussehen lässt. Ende 1959 war die Kluft zwischen Peking und Moskau allerdings erkennbar. Was bereits im Koreakrieg sichtbar gewesen war, wurde jetzt deutlich. Khrushchev hatte 1958 die Berlin-Krise ausgelöst und war im Sommer 1959 in die USA gereist. Im September war er in Peking, wo er Mao wegen dessen Haltung zum Atomkrieg, Mao, Atomkrieg ist möglich, kritisierte, Mao ihn im Gegensatz des Verrats an den kommunistischen Idealen bezichtigte. Anschließend zog Moskau seine 1400 Atomwissenschaftler und Berater aus China ab, das zur Überraschung vieler Experten dennoch bereits 1964 die erste Atombombe zündete. Kurz vor seinem Tod im Mai 1959 äußerte sich Dulles noch einmal zu den Kommunisten in China. Dulles: Sie sind viel gewalttätiger, fanatischer und kriegslüsterner als die Russen. Der Karrierediplomat Chester Bowles und der John F. Kennedy, Stellvertreter von Außenminister Dean Rusk, sah das ähnlich. In den nächsten 20 Jahren wird China eine größere Gefahr für uns sein als die Sowjetunion. Am 18. Juni 1960 besuchte Eisenhower als erster und bislang einziger amtierender US-Präsident für 24 Stunden Taiwans Hauptstadt Taipeh. Eine 500.000 Menschen säumte die Straße vom Flughafen in die Stadt. Chang betonte nicht ohne Stolz, es gebe keine Bettler in Taiwan. Und während Eisenhower noch einmal den 100%igen Schutz der USA für die Insel bekräftigte, bombardierten die Kommunisten wieder einmal Quemoy und Matsu. Für die USA blieb die Volksrepublik ein gottloses, illegitimes Regime, eine Paria-Nation außerhalb der westlichen Weltgemeinschaft. Die USA hatten ein totales Handelsembargo verhängt. Besuche waren nicht erlaubt. Es gab keinerlei Kontakte zwischen der Volksrepublik und den USA. Erst mit Präsident Richard Nixon Anfang 1970 änderte sich das. Henry Kissinger meinte später, die Ereignisse kamen uns zu Hilfe. Und Nixon war der Mann, der entschlossen zugriff. Kissinger später: Wir bereiteten uns ohne Zögern auf einen Schritt vor, der in der Weltpolitik eine entscheidende Veränderung bewirken sollte. Man würde im Kalten Krieg mit Blick auf die Sowjetunion die chinesische Karte spielen. Die von Kissinger erwähnten Ereignisse waren die sich dramatisch verschlechternden Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China, die 1969 zu ersten Kriegshandlungen führten. Am Ussuri kämpften sowjetische und chinesische Truppen gegeneinander. Es gab zahlreiche Tote. Dann gab es Kämpfe am Amur und an den Grenzen zwischen Xinjiang und Kasachstan. Krieg wurde nicht mehr ausgeschlossen. Und Washington handelte entsprechend der alten Weisheit: Der Feind meines Feindes muss nicht gleich mein Freund sein, kann aber Partner werden. Das heißt, Öffnung gegenüber China war angesagt. Außenpolitisch ging es für Nixon bei der nun anlaufenden China-Operation in erster Linie um die Sowjetunion. A Russian Game, wie er es nannte. Man benutzte die chinesische Karte, um die Russen nervös zu machen, aber nicht zum Nachteil Taiwans, wie Nixon dem Gouverneur von Kalifornien und Taiwan-Fan Ronald Reagan versicherte. Es gehe darum, die Sowjets zur Unterstützung der amerikanischen Politik in Vietnam und zum Entgegenkommen bei den Salt-Abrüstungsverhandlungen zu bewegen und Peking mit Hilfe den Vietnamkrieg zu beenden. Dafür wollte man die chinesische Karte in die Hand bekommen. Es war am Ende einfacher als gedacht. Was für Washington galt, galt nämlich auch für China. Der Feind meines Feindes ist mein Freund oder Partner, auch wenn dieser Feind 20 Jahre mein Todfeind gewesen war.
Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Taiwan steht heute im Zentrum dieser Sendung, aber auch im Zentrum eines der gefährlichsten geopolitischen Spannungsfelder der Welt. Der Konflikt zwischen China, Taiwan und den USA ist jedoch kein neuer. Seine Ursprünge reichen zurück bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und dem chinesischen Bürgerkrieg. Wie sich aus einem regionalen Machtkampf ein globaler Konflikt entwickeln konnte, darüber spricht Professor Rolf Steininger in diesem Forum, basierend auf seinem Buch Taiwan, China und die USA.
Die wachsenden Probleme der USA in Vietnam und das schwierige Verhältnis zwischen den USA und der Sowjetunion wollte Peking für eine Annäherung an Washington nutzen und so gegen Moskau ausspielen. Peking wollte die amerikanische Karte spielen, Washington die chinesische, offensichtlich ein Win-Win-Spiel. Washington machte den ersten Zug. Im August 1969 bat Kissinger Pakistans Präsident Khan, seinen Botschafter in Peking, solle Chuan Lai über Washingtons Wunsch informieren, mit China ins Gespräch zu kommen. Als Antwort meinte ein chinesischer Offizier in Hongkong zu einem amerikanischen Journalisten, Washington könne seinen guten Willen durch den Abzug aller Kriegsschiffe aus der Taiwanstraße beweisen. Die Schiffe wurden abgezogen aus, wie es hieß, Budgetgründen. Die nächsten Annäherungsversuche gab es im Dezember 1969, Januar 1970 in Warschau. Dort hatte es bekanntlich in der Vergangenheit mehrmals Gespräche auf unterster Ebene gegeben. Zunächst verfolgte US-Botschafter Walter Stössel im wahrsten Sinne des Wortes einen chinesischen Diplomaten, um ihm eine Botschaft in die Hand zu drücken, wonach Nixon, wie es hieß, ernsthafte und konkrete Gespräche mit Peking wünsche. Es gab anschließend sogar Gespräche mit Botschafter Li Yang. Nixon sei bereit, so Stössel, einen Sondergesandten nach Peking zu schicken oder umgekehrt einen Chinesen in Washington zu empfangen. Li Yang nannte das entscheidende Problem Taiwan. Die Volksrepublik werde Taiwan in jedem Fall befreien. Von nun an stand Taiwan fast immer im Mittelpunkt aller Gespräche mit Peking. Stössel verwies auf die USA, die auf eine friedliche Lösung der Taiwan-Frage hofften und jede Militäraktion Taiwans gegen das Festland ablehnten, und verknüpfte dann die Taiwan-Frage mit Vietnam. Je eher der Krieg dort beendet werde, umso eher könnten die USA ihre Militäranlagen in Taiwan abbauen. Die USA würden im Übrigen eine Verhandlungslösung zwischen Peking und Taipeh akzeptieren. Es waren dennoch schwierige Annäherungsversuche. Mehr als ein Jahr passierte nichts, bis Mao im März 1971 die Initiative ergriff. Sung Chung, der Generalsekretär des chinesischen Tischtennisverbandes, lud die amerikanische Tischtennis-Nationalmannschaft, die im März, April 1971 an den Weltmeisterschaften im japanischen Nagoya teilnahm, überraschend am 7. April zum Wettkampf nach China ein. Das US-Team war die erste amerikanische Gruppe, die China seit 1949 besuchte. Die später viel zitierte Ping-Pong-Diplomatie nahm Fahrt auf. Am 21. April 1971 setzte Peking den nächsten Schritt. Falls die Beziehungen zwischen den USA und China von Grund auf wiederhergestellt werden sollen, dann, so Chuan Lai, müssten die USA jedoch alle ihre bewaffneten Streitkräfte vom chinesischen Taiwan und aus der Straße von Taiwan abziehen. Da war sie wieder, die altbekannte und in den folgenden Wochen in allen Varianten wiederholte Forderung mit Blick auf Taiwan. Die Lösung dieser, so Chu weiter, entscheidenden Frage kann nur in direkten Gesprächen gefunden werden. Und dann kam es. Daher, so Chu, ist die chinesische Regierung bereit, einen besonderen Beauftragten des Präsidenten oder den Präsidenten selbst offiziell in Peking zu empfangen. Die Botschaft war klar. Die Chinesen wollten Gespräche auf hoher Ebene. Kissinger zu Nixon: Wir sind an einem Wendepunkt angelangt. Am 10. Mai antwortete Nixon, er sei bereit, dem Vorschlag Chiang Rais zuzustimmen und China zu besuchen. Zur Vorbereitung eines solchen Besuches schlug er ein geheimes Treffen zwischen Kissinger und einem chinesischen Vertreter in China vor. Und zwar, so Nixon, am liebsten an einem Ort, der im Flugzeug von Pakistan aus bequem erreicht werden kann. Am 2. Juni 1971 kam Chus Antwort. Mao freue sich auf ein Gespräch mit Nixon, wobei selbstverständlich die erste wichtige Frage der Abzug aller Streitkräfte der USA aus Taiwan sein müsse. Dann folgten konkrete Vorschläge für den Flug Kissingers von Islamabad zu einem für die chinesische Öffentlichkeit nicht zugänglichen Flugplatz in China. Kissinger könne, so Chu, ein pakistanisches Flugzeug vom Typ Boeing oder ein chinesisches Sonderflugzeug benutzen. Kissinger war anschließend ekstatisch, wie Nixons Stabschef Harry Haldeman notierte. Kissinger nannte Chus Antwort, zwar etwas übertrieben, aber typisch für ihn beim Thema China, die wichtigste Nachricht, die je ein Präsident seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erhalten hat. Als er und Nixon allein waren, sprach Nixon von einem fundamentalen Wandel in der Weltpolitik, öffnete zur Feier des Tages eine Flasche Courvoisier und sprach einen Toast auf die künftigen Generationen aus, die, so Nixon, vielleicht eine bessere Chance haben werden, in Frieden zu leben, weil uns das gelungen ist. Mit Rücksicht auf Nixons Gegner in Washington und um das Unternehmen nicht zu gefährden, wurde Kissingers Reise nach Peking unter strengster Geheimhaltung vorbereitet. Die Reise selbst hätte James Bond 007 zur Ehre gereicht. Kissinger nennt es ein Räuber- und Gendarmspiel, das in Islamabad aufgeführt wurde, damit er und seine drei Mitarbeiter und zwei Secret Service Beamte heimlich an Bord der Boeing 707 der Pakistan International Airways gelangten. Am 9. Juli 1971 landete die Maschine in Peking. Nach zwei Tagen ging es zurück nach Islamabad. In seinen Memoiren schildert Kissinger seine Reise nach Peking, seine erste Begegnung und die Gespräche mit Chu ausführlich und sehr eindrucksvoll, obwohl er einiges, nennen wir es mal so, verkürzt wiedergibt. Beide Seiten waren sich über die Bedeutung der neuen Politik einig. Beide wollten daher den Besuch Nixons festmachen, aber die Chinesen verbanden noch mehr mit diesem Besuch, Taiwan. Taiwan spielte eine große, vielleicht sogar die entscheidende Rolle in diesen Gesprächen. Es war Chus, wie es hieß, fundamental issue, so wie schon Botschafter Li Yang formuliert hatte. Damit die Amerikaner die Botschaft verstanden, fanden die Gespräche am zweiten Tag in der großen Halle des Volkes im dortigen Fujian-Saal statt, so benannt nach der Taiwan gegenüberliegenden chinesischen Provinz, zu der Taiwan seit Jahrhunderten gehört hatte. Kissinger verstand die Botschaft zwar nicht, aber Chu half nach. Die USA müssen ihre Beziehungen mit Taiwan beenden und Pekings Besitzansprüche anerkennen. Falls nicht, sollte man lieber auf den Besuch Nixons verzichten. Das war zu diesem Zeitpunkt schon keine Option mehr für die Amerikaner. Da für sie der Vietnamkrieg im Mittelpunkt stand, waren sie in gewisser Weise vom Erfolg ihrer China-Politik abhängig, immer in der Hoffnung, dass China Druck auf Nordvietnam ausüben werde. Der Nixon-Besuch war für sie wichtiger als für die Chinesen. Das erklärt wohl auch die insgesamt sehr erstaunliche Reaktion Kissingers auf die Taiwan-Forderungen Chus. Zunächst kam der Hinweis auf Vietnam, wenn dort Frieden herrsche, würden die USA die meisten ihrer Truppen aus Taiwan abziehen. Dann typisch Kissinger, das Problem werde sich mit der Zeit dann selbst lösen, wohl im Sinne Chinas. Die USA würden jedenfalls keine Zwei-Staaten-Politik unterstützen, also ein China und ein Taiwan, auch kein unabhängiges Taiwan, auch kein Angriff Taiwans auf China. Wenn China bis nach den Präsidentenwahlen 1972 in Amerika warten könne, dann, so Kissinger, wird der Präsident die formalen Bindungen mit Taiwan beenden und die Volksrepublik anerkennen. Kissinger ging noch einen Schritt weiter und behauptete, die Verteidigung der Insel sei ein historischer Fehler der USA gewesen. In seinen Memoiren schrieb Kissinger, Taiwan wurde auf der ersten Sitzung nur kurz erwähnt. Als das State Department im Jahr 2006 die entsprechenden Wortkolle veröffentlichte, wurde deutlich, dass dieser Satz nicht stimmte. Diese Protokolle sind eine faszinierende Lektüre und zeigen ein ganz anderes Bild und eines ganz deutlich. Taiwan war ein zentrales Thema der Gespräche. Kissinger machte die erwähnten Zusagen, in seinen Erinnerungen erwähnt er sie nicht. Als Chu Mao, so viel wissen wir immerhin, über Kissingers Zusage, wonach die Amerikaner ihre Truppen aus Taiwan abziehen würden, informierte, meinte der ganz philosophisch, ein Affe brauche halt Zeit, um sich in einen Menschen zu verwandeln. Die Amerikaner seien zurzeit in der Affenphase. Sie hätten einen Schwanz, aber der sei noch zu kurz. In der Taiwan-Frage habe man jedenfalls noch Zeit. Folgt man dem amerikanischen Historiker Michael Schaller von der University of Arizona in Phoenix, dann äußerte sich Chu genauso wenig schmeichelhaft zu Kollegen über Nixon. Der wollte ja unbedingt eingeladen werden und stand dann, so Chu, wie eine aufgetakelte Hure vor der Tür. Kissingers Werben um Chus Wohlwollen ging ohne Not noch weiter. Er äußerte sich abwertend über die Verbündeten der USA, Japan und Südkorea. Die USA hätten sich beim Aufbau Japans zu einem wirtschaftlichen Rivalen, der auch militärisch wieder gefährlich werden könne, extrem naiv, so Kissinger, verhalten. Das Bündnis mit Japan diene dazu, die Japaner militärisch zurückzuhalten. Die USA hätten kein Interesse an der Stationierung von Truppen in Südkorea. Am Ende der im Juli 1971 insgesamt 17 Stunden dauernden Gespräche einigten sich Chu und Kissinger auf den Besuch Nixons. Kissinger gab das entsprechende Codewort Eureka an Nixon in dessen Urlaubsort San Clemente in Kalifornien durch und fertigte gemeinsam mit seinem Begleiter Winston Lord einen 27 Seiten umfassenden Bericht für Nixon an. Nicht unbescheiden fassen sie da die Gespräche so zusammen. Wir haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Sie und Mao eine neue Seite im Buch der Geschichte aufschlagen können. Am 15. Juli 1971 kündigte Nixon vor laufenden Fernsehkameras seinen Besuch in China an, der nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit einigermaßen überraschte, sondern auch Taiwan, Südkorea und Japan gleichermaßen schockierte.
Sie hören das Forum Zeitgeschichte heute mit Professor Rolf Steininger. Taiwan ist eine Insel, die scheinbar am Rand der Weltpolitik liegt und auch ein zentraler Schauplatz globaler Spannungen ist. Der Konflikt um Taiwan hat seine Wurzeln in historischen Ereignissen, die bis in die 1940er Jahre zurückreichen, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dem chinesischen Bürgerkrieg und der Neuordnung Asiens im Kalten Krieg. Wie es dazu kam und warum diese Geschichte heute aktueller denn je ist, darüber spricht der Historiker Rolf Steininger in diesem Forum.
Im Oktober war Kissinger wieder in Peking, um die Reise von Nixon vorzubereiten. Noch während er mit Chu über das Abschlusskommuniqué verhandelte, insbesondere mit Blick auf Taiwan, wurden die ersten Auswirkungen der neuen US-Politik in den Vereinten Nationen erkennbar. Seit 1950 hatte Washington dort erfolgreich jeden Versuch abgewehrt, die Volksrepublik China anstelle Taiwans, der Republic of China, aufzunehmen. Inzwischen gab es aber etliche neue Mitglieder in der UNO, vor allem die zahlreichen neuen unabhängigen Staaten, die dieses Thema ganz anders sahen und bereits diplomatische Beziehungen zur Volksrepublik aufgenommen hatten. Zuletzt hatte Kanada Peking anerkannt. Für die UN-Generalversammlung im Herbst 1971 lag ein albanischer Antrag vor, die Volksrepublik China als einzigen rechtmäßigen Vertreter des chinesischen Volkes anzuerkennen und die Vertreter Taiwans, so wie es hieß, von dem Platz zu entfernen, den sie zu Unrecht in den Vereinten Nationen einnehmen. Der Antrag wurde am 25. Oktober mit 26 Ja gegen 25 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen angenommen. Die USA hatten ihre Blockadehaltung aufgegeben, auch kein Veto eingelegt und, allerdings völlig unrealistisch, auf Mitgliedschaft beider Staaten gehofft. Nach der Abstimmung verließen die Vertreter Taiwans den Sitzungssaal. Mit der spektakulären Ankündigung, Peking und Moskau zu besuchen, war es Nixon in der zweiten Hälfte 1971 gelungen, Vietnam aus den Schlagzeilen zu bringen. Gleichzeitig stieg aber der Druck der amerikanischen Öffentlichkeit auf ihn, den Krieg zu beenden. Also das zu tun, was er seit 1969 jedes Jahr öffentlich verkündet hatte. Die Beendigung des Krieges hieß jetzt in erster Linie Abzug aller amerikanischen Truppen aus Vietnam. Der Kongress verlangte dafür einen festen Termin. Gegen den Rat der Militärs kündigte Nixon daraufhin im Jänner 1972 einen weiteren Abzug von 70.000 Soldaten bis Mai an. 69.000 würden dann noch in Vietnam sein, von etwa 550.000 Ende 1968. Dem folgte am 25. Januar ein weiterer brillanter Schachzug, der in erster Linie für die amerikanische Öffentlichkeit gedacht war. Nixon enthüllte in einer überraschend angesetzten Fernsehansprache einen Friedensplan für Vietnam. 3 Wochen später, am 17. Februar, begann Nixon von der Andrews Air Force Base seine Reise nach China. Als die Air Force One abhob, wusste Nixon noch nicht, ob der Vorsitzende Mao ihn überhaupt empfangen würde. Die Reise, so Nixon an anderer Stelle, ist wie ein Flug zum Mond. In jedem Fall hat er dafür gesorgt, dass seine Landsleute diese Reise genauestens mitverfolgen konnten. Obwohl er von Journalisten wenig hielt und sie intern als Clowns bezeichnete, hat er darauf bestanden, dass die Chinesen Visa für 900, zumeist Fernseh- und Rundfunkreporter, ausstellten und darüber hinaus eine eigene Satellitenverbindung in die USA herstellten. Das notwendige Material kaufen die Chinesen übrigens von den Amerikanern. Nach einem Zwischenaufenthalt auf Hawaii und kurzen Stopps auf Guam und in Shanghai landete Nixons Maschine am 21. Februar 1972 um 11.30 Uhr auf dem Flughafen von Peking. In Washington war es 22.30 Uhr, beste amerikanische Fernsehzeit. Haldeman hatte dafür gesorgt, dass die nachfolgende Zeremonie so ablief, dass Nixon ins rechte Licht für die amerikanischen Zuschauer gerückt wurde. Nixon verließ als erster mit seiner Frau die Air Force One, wo er am Fuß der Gangway von Chu begrüßt wurde. Erst in gebührendem Abstand durften seine Begleiter das Flugzeug verlassen. Nixon war etwas enttäuscht. Es gab kein großes Begrüßungszeremoniell. Die Wagenkolonne fuhr durch das menschenleere Peking in das für die Besucher vorgesehene Gästehaus. Kurz nach der Ankunft dort teilte Chu Kissinger mit, dass der Vorsitzende Mao mit dem Präsidenten sprechen möchte. Bereits 3 Stunden nach der Landung in Peking saßen sich Mao und Nixon in Maos Arbeitszimmer gegenüber. Mit dabei Kissinger und sein Mitarbeiter Winston Hoad als Protokollführer. Der 78-jährige Mao hatte sich auf dieses Treffen ganz besonders vorbereitet, sich erstmals seit langer Zeit Haare und Bart schneiden lassen und eine neue Jacke und sogar neue Schuhe angezogen. Er hatte sich genauestens über die Position der Air Force One auf dem Weg von Shanghai nach Peking informieren lassen. Auf 10 Seiten schildert Kissinger in seinen Memoiren diese Begegnung. Er nennt Mao eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der modernen Geschichte. Aus dem Revolutionär Mao war inzwischen offensichtlich ein Philosoph geworden. In der kurzfristig anberaumten Unterredung wollte er nämlich zur Überraschung Nixon und Kissinger gar nicht über Politik, sondern eher über philosophische Fragen sprechen. Mit einer Ausnahme: Taiwan. Mao schlug die Verbindung zur Vergangenheit, was Nixon und Kissinger aber offensichtlich nicht verstanden. Das für China entscheidende Problem nannte er ein kleines Problem, mit dem man vorläufig leben könne, denn, so Mao, in Wirklichkeit ist die Geschichte unserer Freundschaft mit ihm, also mit Chang, viel älter als die Geschichte ihrer Freundschaft mit ihm. Taiwan sei ein innerchinesisches Problem. Die Botschaft war klar. Taiwan war zwar ein innerchinesisches Problem, aber irgendwie auch ein amerikanisches. Würde aus der Sicht von Mao in den folgenden politischen Gesprächen aber kein Stolperstein sein, um den Erfolg dieser Begegnung nicht zu gefährden. Allein schon das spontane Treffen war die Garantie für den Erfolg. Das wurde mit dem Bild, in dem sich Mao und Nixon die Hände reichen, auch öffentlich unterstrichen. Und das Bild zeigte noch mehr. Der Vertreter einer Weltmacht erkannte den anderen als gleichberechtigt an. Das war eines von vier Zielen Pekings bei diesem Besuch gewesen. Kissinger bewunderte Mao auch noch in seinem 2011 erschienenen Buch über China, beschreibt ihn voller Ehrfurcht, spricht gar von einem Rendezvous mit der Geschichte. Kein Wort über die dunklen Seiten des großen Steuermanns. Man fragt sich, warum. Auch Kissinger muss gewusst haben, dass unter Maos Herrschaft Dutzende von Millionen Chinesen umgekommen waren. Umgekehrt war Mao von Kissinger weniger beeindruckt. Der war für ihn ein kleiner, komischer Mann, der jedes Mal vor Nervosität zitterte, wenn er zu mir kam, wie er später dem britischen Premierminister Edward Heath anvertraute. Die Tage nach dem Treffen Mao und Nixon verliefen in voller Harmonie. Es gab viel Sightseeing, bei mehreren Banketts gab es herzliche Tischreden mit vielen Toasts, mit dem chinesischen Mao-Tai-Schnaps. Für einige Amerikaner eine Mischung aus Kerosin und Rasenmähersprit. Nixon gab ein üppiges Bankett, für das sämtliche Speise und Getränke aus den USA eingeflogen wurden, inklusive zahlloser Zigaretten, die mit dem Hinweis auf das Gesundheitsrisiko versehen waren. Diese Veranstaltungen wurden vom Fernsehen passend für die Morgensendungen in den USA übertragen und lösten dort gleich eine Mao-Euphorie aus. Mao-Sticker wurden Verkaufsschlager, es gab Mao-Anzüge, Warenhäuser schalteten Zeitungsanzeigen in chinesischer Sprache. Angeblich waren zeitweise mehr Zuschauer vor dem Fernseher als bei der Mondlandung 1969. Die abweisende Haltung von John Foster Dulles in Genf 1954, als er Chu den Handschlag verweigert hatte, hatte Chu nicht vergessen. Mehrmals wurden die Amerikaner im Lauf des Besuchs daran erinnert, mit der Konsequenz, dass Nixon, Kissinger und Außenminister William Rogers Chu bei jeder Gelegenheit die Hand gaben. In den politischen Gesprächen wurden amerikanische Hoffnungen auf chinesische Hilfe im Vietnamkrieg allerdings enttäuscht. China, so Chu, habe keinen Einfluss auf Hanoi und habe Nordvietnam auch nicht im Krieg unterstützt. Das war zwar die glatte Unwahrheit, aber es gab keinen Widerspruch. Dagegen forderte er den sofortigen Abzug der Amerikaner aus Südvietnam. Nixon lehnte das ab und verknüpfte den Abzug aus Vietnam mit Taiwan. Je eher der Krieg in Südvietnam beendet sei, umso eher sei auch ein Abzug aus Taiwan möglich. Zum Abschluss des Besuchs wurde in Shanghai ein Kommuniqué veröffentlicht, auf das sich Kissinger und Chu nach endlosen Verhandlungen geeinigt hatten. Im Mittelpunkt stand, wie denn sonst, das Taiwan-Problem. Da hieß es: Die Regierung der USA erkennt an, dass alle Chinesen beiderseits der Straße von Taiwan behaupten, es gebe nur ein China und Taiwan sei ein Teil Chinas. Die Regierung der Vereinigten Staaten hat gegen diese Auffassung nichts einzuwenden. Sie bestätigt erneut ihr Interesse an einer friedlichen Lösung der Taiwan-Frage durch die Chinesen selbst. Unter Berücksichtigung dieser Möglichkeit bestätigt sie den Abzug aller amerikanischen Streitkräfte und den Abbau der militärischen Einrichtungen auf Taiwan als letztes Ziel. Bis dahin werden die USA schrittweise ihre Streitkräfte und militärischen Einrichtungen auf Taiwan verringern, während die Spannungen in diesem Gebiet abgebaut werden. Dieses Shanghai-Kommuniqué wurde in den folgenden Jahren so etwas wie die Heilige Schrift für Peking. Vor allen Dingen der erste Satz, der immer wieder zitiert wurde. Patrick Buchanan, damals Nixons Redenschreiber, war dermaßen verärgert über dieses Kommuniqué, dass er sogar zurücktreten wollte. Er war entsetzt über Nixons und Kissingers Buhlen um die Gunst der Chinesen. Beide hätten nicht gesehen, wie er meinte, dass Chu und die übrigen chinesischen Führer Revolutionäre der ersten Stunde und gläubige Kommunisten sind. Die für die Chinesen bekannte Gastfreundschaft darf darüber nicht hinwegtäuschen. Hatte die Woche die Welt verändert, wie Nixon zum Abschluss der Rede meinte. In der amerikanischen Presse gab es kritische Stimmen. In der Washington Post hieß es, viele Beobachter haben den Eindruck, dass die Chinesen das bessere Geschäft gemacht haben. Oder in der Detroit Free Press, sie haben Taiwan bekommen, wir wurden mit Eierkuchen abgespeist. Kissinger zitiert diese Stimmen in seinen Memoiren, misst ihnen aber keine allzu große Bedeutung bei. Bei Taiwan hatten Nixon und Kissinger, dies vielleicht zum Abschluss, ohne Not bislang gehaltene Positionen aufgegeben. Nach der Aufnahme Chinas in die UNO und dem ausgebliebenen US-Veto war Chiang zutiefst enttäuscht von Nixon, den er am Ende verachtete. In seinem Tagebuch nannte er ihn Nichu, Nixon, der Clown, der uns verraten hat. Die amerikanische Historikerin Nancy Tucker sah das noch 2009 ähnlich und brachte es auf den Punkt. Beide, Nixon und Kissinger, haben bereitwillig einen Verbündeten verraten und Kissinger beurteilte sie so. Der hat die Bedeutung Taiwans für China nie wirklich begriffen.
Das war ein Forum Zeitgeschichte mit Professor Rolf Steininger über sein neues Buch Taiwan, China und die USA. Wir hörten, wie sich 1949 mit der Flucht der Kuomintang nach Taiwan ein neuer Konfliktraum bildete, wie die USA zunächst Taiwan militärisch stützten und dann 1979 mit der diplomatischen Anerkennung der Volksrepublik China eine Wende einleiteten. Dennoch blieb Taiwan ein Faktor wirtschaftlich, politisch und strategisch. Diese historischen Wegmarken, die Gründung zweier Chinas, der Kalte Krieg, die Ein-China-Politik, sie erklären, warum der heutige Status quo so fragil ist und warum die Zukunft Taiwans nicht nur Asien betrifft, sondern die ganze Welt. Das Buch Taiwan, China und die USA bietet noch viele weitere spannende Details und Zusammenhänge. Wir werden sie im zweiten Teil am kommenden Dienstag im Forum Zeitgeschichte aufgreifen. Diesen ersten Teil finden Sie zum Nachhören in unserer Mediathek und auf Podcast. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Kulturredaktion verabschiedet sich Renate Gamper am Mikrofon. Auf Wiederhören.